Wunderschön, dass ihr da seid. Seid gesegnet von unserem Herrn Jesus. Auch mitten im Hochurlaub geht es immer weiter. In der Arche fällt kein Gottesdienst aus. Einverstanden? Das ist gut so. Denn ihr müsst ja wissen, unser Vater im Himmel macht ja auch keinen Urlaub, ne? Wenn wir beten, dann erscheint nicht plötzlich ein Schild, Urlaub, sondern unser Herr Jesus ist immer da. Amen. Und wir haben auch aus Urlaubsgründen jetzt mal den Römerbrief ausgesetzt. Und es gibt einzelne Themen, die auch sehr, sehr wichtig sind. Und mich persönlich bewegt auch angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen, um nicht zu sagen auch Verirrungen, die Themen um Familie und Ehe und insbesondere Mutterschaft. Wir haben darüber, ich glaube, vor ungefähr 10 Jahren gesprochen. Und Luther hat gesagt, semper reformanda. Man muss es immer wieder auch neu erwecken, immer wieder auch klar bleiben lassen angesichts auch einer Zeit, in der alles auf den Kopf gestellt werden soll und schon worden ist. Und so heißt heute das Thema Eva, die Mutter aller Lebendigen. Und wenn ihr diese Botschaft hört, dann ist insbesondere auch mein Anliegen, dass wir für unsere Ehen und für unsere Familien beten. Sie brauchen viel Kraft in dieser Zeit und viel Beistand auch von der Gemeinde. Und so vor diesem Hintergrund wollen wir auch hören. Es geht mir nicht darum, irgendwelche Lektionen zu erteilen und Besserwissereien und vor allen Dingen andere Menschen zu richten, sondern es geht darum, dass wir doch miteinander Gottes segensreichen Weg finden. Zum Wohl unserer Familien, zum Wohl der Gemeinde und letzten Endes auch zum Wohl unseres ganzen Landes. Ich habe dafür 2 weltbekannte Verse ausgesucht. Wenn ihr möchtet, steht noch mal auf und lest mit mir 1. Mose 1, Vers 27 und 1. Mose 3, Vers 20. 1. Mose 1, Vers 27: Und Gott schuf den Menschen, ihn zum Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn, nämlich männlich und weiblich schuf er sie. Und 1. Mose 3, Vers 20. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Amen. Nehmt gern Platz miteinander. Mutterschaft erfährt in unserer heutigen Gesellschaft keine besonders hohe Wertschätzung. Einmal, so sagt der Mainstream, behindert sie die Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung der Frau. Und zweitens bringt sie erhebliche Einkommensnachteile mit sich. Die Bertelsmann Stiftung hat dazu umfangreiche Studien veröffentlicht. Und insgesamt gesehen ist dabei herausgekommen, dass Kinder in unserem Land ein großes Armutsrisiko darstellen. Wer keine Kinder hat, steht in der Regel finanziell souverän da. Wer ein, zwei, drei oder noch mehr Kinder hat, geht in Richtung soziales Notprogramm. Und das ist natürlich, das wirkt sich gesellschaftlich aus. Um das Armutsrisiko so gering wie möglich zu halten, muss die Mutter dann versuchen, so schnell wie möglich, wenn es dann ein Kind sein soll, in der Babypause dann die Sache mit dem Kind erledigen. Der Karriereknick soll nicht so groß sein, sondern so klein wie möglich bleiben. Und so ist Mutterschaft nicht mehr Lebensziel, ist nicht mehr Erfüllung, ist nicht mehr Glück und Freude, sondern hinderliche Unterbrechung im ökonomischen Fortkommen der Frau. Für manche sogar ein Grund, die Schwangerschaft abzubrechen. Und wie wir wissen, die neu sehr stark propagierte Gendervielfalt ist auch nicht gerade bekannt dafür, Mutterschaft zu loben. Also kämpfen wir mit dem sogenannten demografischen Wandel und werden ein Volk von Greisen ohne Zukunft. Das ist, was wir alle sehen, auch alle Experten der Gesellschaftspolitik. Aber nichtsdestotrotz, das Bruttosozialprodukt braucht Frauen. Und jetzt sollen sie auch noch zur Wehrpflicht und unserer armen Bundeswehr helfen. Soldaten sollen sie werden. Dass dieser Quotenwahn zu noch weniger Kindern und künftig zu noch mehr Arbeitskräftemangel führt, scheinen die Experten nicht zu kapieren. Sie machen es wie Bauern, die ihr Saatgut verfüttern und sich wundern, dass sie keine Ernte mehr einfahren. Aber wir haben ja noch einen Joker in der Tasche. Wenn gar nichts mehr geht, versuchen wir es mit Robotern. KI soll es richten. Wie befreiend, liebe Gemeinde, ist da die Bibel. Wie klärend, wenn sie sagt, unser Text, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde als Mann und als Frau. Wie viele sind das? Zwei. Deshalb gibt es bis heute kein einziges Menschenkind, das nicht einen Mann zum Vater und nicht eine Frau zur Mutter hat. Ich glaube, ihr habt alle noch keinen gesehen, der nicht eine Mutter oder einen Vater hatte. Wir alle, auch die Kritiker der Familie, stammen alle von einer Mama und einem Papa. Und das wird so bleiben, alternativlos so bleiben, solange Wasser bergab fließt. Und weil Gott es vorgesehen hatte, dass alles menschliche Leben nur durch eine Frau das Licht der Welt erblicken soll, hieß Eva die Mutter aller Lebendigen. Oder auch die Lebensspendende. Eva, die Lebensspendende. Das wird nicht zu Adam gesagt, sondern zu Eva. Das ist ihr Name, die Mutter allen Lebens. Was für ein Ehrname, liebe Schwestern. Was für eine überragende Berufung. Unsere Mütter haben uns und allen Generationen das Leben geschenkt. Will man Mutterschaft, ich sag die Krone aller irdischen Wirksamkeit, wirklich mit profanem Gewerbe gleichsetzen oder sogar noch unterordnen? Wir reden so gern von der Würde des Menschen und von der Ehrfurcht vor dem Leben, aber Mutterschaft halten wir für gewöhnlich. für notwendiges Übel fasst. Wie tragisch ist das? Am Beispiel der Maria zeigt uns Gott, wie hoch und wie heilig ihm Mutterschaft ist. Maria ist nicht unsere Erlöserin und auch nicht unsere Mittlerin zu Gott. Aber es hat dem Vater im Himmel gefallen, seinen geliebten Sohn durch die Schwangerschaft einer Frau in diese Welt zu bringen. Unser Erlöser kam nicht durch einen Blitz vom Himmel, sondern durch eine werdende Mutter. So ist Jesus gekommen. Nicht nur unser irdisches Leben, sondern auch, liebe Gemeinde, unser ewiges Heil hat Gott mit der Niederkunft einer Frau verknüpft. Ohne Schwangerschaft gäbe es kein Heil und keine Erlösung. Das müssen wir uns mal verinnerlichen. Das ist Gottes Gedanke. Und auf diese Weise hat Gott alle Frauen und Mütter gewürdigt. In Maria hat er ihnen allen eine überragende Wertschätzung erwiesen. Und deshalb ist Muttersein eine glorreiche Berufung von Gott und ein Dienst der höchste Würdigung und ich sage auch beste Entlohnung verdient. Und zugleich weit über alle Belohnungen steht. Auch und gerade wir Ehemänner, liebe Brüder, sollten uns immer wieder dringend... Das fällt sowieso immer um. Ich hoffe, dass es damit bald Schluss ist, aber mal sehen. Auch gerade und wir Ehemänner sollten uns immer wieder dringend an den Reichtum erinnern, den Gott uns durch unsere Ehefrau als die Mutter unserer Kinder geschenkt hat. Deshalb sagt Paulus, deine Frau ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses. Deine Kinder sind wie junge Ölbäume rings um den Tisch. So ein Vers in der Bibel, ihn heute öffentlich zu zitieren, das ist schon ein Wagnis. Da kriegst du sofort die Kritik, da wird die Frau auf ihr Muttersein reduziert. Sie ist wie ein fruchtbarer Weinstock im Innern deines Hauses. Und dennoch, na klar, im Innern deines Hauses. Deine Kinder sind wie junge Ölbäume. Aber ich sag euch, ihr Lieben, nein, die Frau wird durch solch ein Wort Gottes nicht reduziert, sondern sie wird erhoben. Wofür steht der fruchtbare Weinstock? Und die jungen Ölbäume. Deutschland trinkt Wein. Und der Beste muss es sein. Freude, Vergnügen. Weinstock steht für Leben und Freude und die jungen Ölbäume ebenso. Nichts auf Erden ist so köstlich wie biblisch gelebte Familie, wenn sie im Geiste der Schrift und im Geiste Jesu gelebt wird. Im Gegensatz zu unserer modernen Individualisierung und Vereinzelung ist die Familie ein Hort, so hat Gott es sich gedacht, ein Hort der Kraft und der Geborgenheit. Familie schenkt emotionale Stabilität, die so dringend nötig ist in unserer aufgewühlten Zeit. Stärke, Familie heißt Zukunft und nicht Tod. und aussterben. Sie steht für Zusammenhalt, sozialen Zusammenhalt. Und deshalb heißt dieser Vers weiter, also wird gesegnet sein der Mann, der den Herrn fürchtet. Dann kommt natürlich hier in dem Vers die Frage hoch, wo soll sich diese Freude denn zutragen? Zu Hause, um den Tisch, sagt die Bibel. Deshalb schreibt Paulus auch analog, dass eine Frau, so Gott es schenkt, Kinder gebären und den Haushalt führen soll. Liebe Gemeinde, nicht als billige Rollenzuweisung, das ist absoluter Quatsch, sondern als erhabene Berufung in Liebe und Verantwortung, den größten Schatz, nämlich das Familienleben, zu pflegen und zu fördern. Und ganz auf diesem biblischen Fundament stehend, schrieb Dietrich Bonhoeffer zur Hochzeit seiner Nichte am 15. Mai 1943 eine Traupredigt, die er selber nicht halten konnte, weil die Nazis ihn in der Haft festgehalten haben. Er schreibt diesem jungen Ehepaar, und hier merken wir, wir rühmen den Bonhoeffer immer wegen seines Widerstandes. Aber lasst uns doch mal den ganzen Mann anschauen. Wie hat er gedacht? Was hat er geglaubt? Unter anderem schreibt er in dieser Hochzeitspredigt an seine Nichte aus der Zelle, mit eurer Ehe gründet ihr ein Haus. Dazu bedarf es einer Ordnung. Und diese Ordnung ist so wichtig, dass Gott selbst sie setzt, weil sonst alles aus den Fugen ginge. Und in allem seid ihr frei bei der Gestaltung eures Hauses, nur in einem seid ihr gebunden. Ich zitiere Bonhoeffer, die Frau sei dem Manne untertan. Und der Mann liebe seine Frau. Es ist die Ehre der Frau, dem Manne zu dienen, ihm eine Gehilfin zu sein. Und es ist die Ehre des Mannes, seine Frau zu lieben wie sein eigenes Fleisch. Es sind ungesunde Zeiten und Verhältnisse, in denen die Frau ihren Ehrgeiz darin sucht, zu sein wie der Mann. Und der Mann in der Frau nur das Spielzeug seiner Herrschsucht erblickt. Der Ort, so Bonhoeffer weiter, an den die Frau von Gott gestellt ist, ist das Haus des Mannes. Was ein Haus bedeuten kann, ist heute bei den meisten in Vergessenheit geraten. Es ist eine Burg im Sturm der Zeit. Eine Zuflucht, ja ein Heiligtum. Bonhoeffer sagt, das Zuhause ist ein Heiligtum. Es ist eine Gründung Gottes in der Welt, der Ort, an dem Friede, Stille, Freude, Liebe, Reinheit, Zucht, Ehrfurcht, Gehorsam und Glück wohnen soll. Es ist die Berufung und das Glück der Frau, diese Welt in der Welt dem Manne aufzubauen und in ihr zu wirken. Wohl ihr, wenn sie erkennt, wie groß und reich diese ihre Bestimmung und Aufgabe ist. Das klingt alles wie aus der Zeit gefallen. Aber lass uns das mal aufnehmen, drüber nachdenken und auch mal zusammensehen mit den Zeugnissen und den Schriften der Bibel zu dem Thema. Ich will einschieben und sagen, weder Bonhoeffer, dass man mich nicht falsch versteht und ihn nicht falsch versteht, auch nicht die Bibel sind der Meinung, dass jegliche Arbeit außer Haus für eine Ehefrau tabu ist. Besonders dann nicht, wenn die Kinder schon älter geworden sind oder sich auch sonst Spielräume für berufliches Arbeiten ergeben. Auch die niedrigen Löhne, die heute viele Väter mit nach Hause bringen, zwingen Frauen häufig dazu, sich am Unterhalt für ihre Familie zu beteiligen. Auch die heldenhafte Frau in Sprüche 31, das müsst ihr in Ruhe mal lesen, in den Hauskreisen zusammen und liest es mal in eurer Familie. Sprüche 31, diese tugendhafte und heldenhafte Frau arbeitete auch außer Haus und packte auf allen Ebenen kompetent und geschäftstüchtig mit an. Allerdings, und das ist der Punkt, nicht, weil sie sich selbst verwirklichen, dem Zeitgeist gefallen oder finanziell unabhängig werden wollte, sondern sie wirkte drinnen und draußen immer bezogen auf die Familie, zum Wohl der Familie. Und so sind wir auch heute nicht auf den Buchstaben des Gesetzes unterworfen, sondern wo der Geist des Herrn ist, da ist auch Freiheit, ihr lieben Schwestern und ihr lieben Brüder, liebe Familien. Ihr lieben christlichen Ehepaare, betet gemeinsam über diese Frage und entscheidet in der Weisheit Gottes. Aber vergesst dabei nicht, dass Gott der Frau eine einzigartige Mutterseele gegeben hat, die, wie Jesaja sagt, ihres Kindleins niemals vergisst und die deshalb trotz aller Ausnahmen und Lebenssituationen immer danach strebt, ihren Lebensmittelpunkt in ihrem Zuhause und für ihr Zuhause zu sehen. Und ich will auch, das klingt alles vielleicht ein bisschen praktisch, aber es gehört dazu, es muss gesagt werden, dass dem Ehemann die volle Verantwortung für die Zukunftsvorsorge seiner Frau zukommt. Wie wir gehört haben und auch wissen, dass der Staat anerkennt, gesegnete Haus- und Familienarbeit nicht, naiverweise. Alles belohnt er. Aber ein Muttergehalt war mal im Gespräch vor vielen Jahren. Der Herr Stoiber, der Ministerpräsident von Bayern, der hat dafür noch gekämpft, auf verlorenem Posten. Ein Müttergehalt. Aber darüber hat der Rest von Deutschland gelacht. Und weil das so ist, es ist unerlässlich, dass der Mann für seine Frau, die Mutter seiner Kinder, eine Altersvorsorge beschafft. Auch hier in unserer Gemeinde mussten wir nicht selten mit ansehen, dass Männer es sich sehr gut gehen ließen, indem sie sich samt Kindern von ihrer Frau umsorgen ließen und obendrein noch zu hören bekamen: Du bist doch den ganzen Tag zu Hause. Ja, und nach Jahren der Hingabe an die Familie werden Frauen am Ende nicht selten auch von ihren christlichen Männern verlassen. Die Lebenskraft verzehrt, kaum Rente stehen sie vor der Altersarmut. Weh uns Männern, wenn wir eine so große Sünde begehen. Wenn du eine Frau heiratest und mit ihr Kinder zeugst, dann trägst du die volle Verantwortung. Und deshalb, schade, dass die Jugend nicht da ist. Ich halte sie nochmal, wenn sie zurück sind, diese Frist. Keine Frau sollte ihrem Bräutigam das Ja-Wort geben, wenn nicht zuvor der Brautpreis gezahlt wurde. Beziehungsweise die Morgengabe, wie das Alte Testament sie nennt. Die Versicherung für die Frau. Deshalb ist meine Bitte an alle jungen christlichen Ehemänner, wenn ihr wünscht, dass eure Frauen nach biblischem Vorbild Mütter und Kinder werden sollen und ihr Lebensmittelpunkt euer gemeinsames Haus sein soll, dann schließt neben eurer selbstverständlichen Vermögensteilung zur Förderung des Vertrauens und aus liebevoller Verantwortung eine Lebens- und Altersversicherung an. Ich bin manchmal erschüttert, dass es auch in christlichen Ehepaaren nicht selbstverständlich ist, dass der Besitz des Mannes nicht zur ideellen Hälfte der Frau gehört. Wenn wir heiraten, dann teilen wir unser Vermögen, nicht nur unseren Körper, sondern auch unser Geld und unseren Besitz. Und ihr gehört die Hälfte. Mindestens. Und wenn das Vermögen nicht reicht, dann sieh zu, dass du in der Jugend für deine Frau einzahlst, auch wenn es finanziell schwer ist. Sollte dann etwas eintreten, was keiner will und keiner erwartet, dann steht deine Frau doch nicht vor dem Ruin. Das an die Männer gesagt, möchte ich aber auch die Frauen ermutigen. Lasst euch von der Ideologie dieser Welt nicht manipulieren. Es geht ihr nicht ehrlich um Gleichberechtigung. Das ist das große Wort, das immer geschwungen wird. In Wahrheit geht es um Gleichschaltung und Egalisierung. Männer sollen Frauen und Frauen sollen Männer sein. Neutrale Personen, Transpersonen am besten, die für alles und jedes auswechselbar sind. Und kein Wunder, dass dabei ein Gesellschaftsmix von lauter Diversen herauskommt. Nur eines nicht: gesunde Familien, die die Zukunft unseres Landes sichern. Und deshalb, ihr lieben Schwestern, widersteht in eurem Geist der gesellschaftlichen Ächtung. Ihr arbeitet als Ehefrau und Mutter, ich sag mal so, an einem Lebenswerk par excellence, das höchste Bildung benötigt. Geht zur Schule, ihr lieben Frauen, nicht nur das, sondern lernt und besucht die höchsten Universitäten. Bildet euch aus, denn Kinder zu erziehen ist Pädagogik. Braucht Bildung. Nicht nur pädagogisch, sondern auch Management, Organisationstalent, effizientes Wirtschaften, sichere Kontoführung, raumausstattende Kreativität und dazu soll sie auch noch 5-Sterne-Kochqualitäten haben. Nicht zu verpassen, Seelsorgerin für die ganze Familie, Supernanny nennt man das heute. Gibt es ganze Filme und Serien drüber. Ihr Lieben, es ist der helle Wahnsinn zu sagen, Mutterschaft ist etwas Niederes und an der Produktivität teilzunehmen ist etwas Hohes. Wo sind wir hingekommen mit unserem verfinsterten Verstand? Aber Männer, Brüder, wir sollten viel mehr schätzen, was unsere Frauen leisten. Wer eine solches, hört mal, was Sprüche 31, ein Stück aus Sprüche 31, ihr Männer. Wer eine solche Frau unter ihnen gefunden hat, hat mehr gefunden als die köstlichsten Perlen. Auf sie verlässt sich ihres Mannes Herz. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses ihr ganzes Leben lang. Sie behält ihre Haushaltung im Auge und isst nie das Brot der Faulheit. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihre Töchter werden tüchtig, aber sie, die Mama, übertrifft sie alle. Eine Frau, die den Herrn fürchtet, die soll man loben. Und alle Männer sagen, Amen. Das war aber noch nicht richtig. Amen. Naja. Ja, Halleluja. Das ist, was Gott uns gegeben hat. Das ist das, was die Bibel uns sagt. Das ist, was wir was wir hier reflektieren dürfen heute in der Predigt. Ich frage mich heute oft, siehst du, jetzt war ich wieder so mutig und meine Uhr, Apple sagt wieder, bist du gestört? kann mir die mal einhaben. Sonst bimmelt das hier noch während der ganzen Predigt, nicht wahr? Ja. Das ist so, wenn alte Leute auch mit Apple zu tun haben und nicht damit umgehen können, dann hast du das Problem. Ich will sie immer. Meine nächste Zwischenüberschrift lautet: Eine christliche Mutter wirkt für den Himmel. Ich frage mich heute oft, wer hätte mir das Evangelium so nachhaltig beigebracht, wenn meine Mutter voll berufstätig und ich den ganzen Tag in gottloser Umgebung gewesen wäre. Meine Mutter hat mich nicht den Ägyptern zur Erziehung übergeben. Das ist übrigens in Israel, unter Israel nur ein einziges Mal passiert, dass eine jüdische Mutter ihren Sohn, nämlich Moses, dem Pharao zur Erziehung überlassen musste. Aber keine Jüdin hat ihr Kind von Ägyptern erziehen lassen. Und das ist Mode geworden in unserer Zeit. Die Welt prägt unsere Kinder. Und wir gehen arbeiten und verdienen Geld. Aber dem Herrn sei Dank, meine Mutter erkannte sehr früh ihre Berufung, auch darin, ihren kleinen Sprössling, den Wolfgang, zu Jesus zu führen. Ich erinnere mich, das war ihre große Sehnsucht, das war ihr Lebensziel. Unzählige Male legte sie mir kindgerecht den Heilsplan Gottes dar. Anhand einer bebilderten Kinderbibel erzählte sie mir die Geschichte von den Menschen im Paradies, vom Sündenfall, von der Geburt Christi, Bethlehem, von seiner Erlösung am Kreuz, seiner Himmelfahrt, seiner Wiederkunft. Die ganze Heilsgeschichte von der Schöpfung an bis zur Offenbarung. Und die Schlussfrage an ihr kleines Herzenskind, wie sie mich immer nannte, lautete jedes Mal: Möchtest du auch ein Schäflein Jesu werden? Dieses Wort, das höre ich, wenn ich jetzt das sage, das höre ich. Mama ruft es wieder zu mir zu. Wolfgang, Herzekind, möchtest du auch ein Schäflein Jesu werden? Damit bin ich durch meine ganze Kindheit, durch meine ganze Jugend gegangen. Möchtest du ein Schäflein Jesu werden? Ja, und irgendwie wurde ich immer sehnsüchtiger. Und ich wollte ein Schäflein Jesu werden. Mit Begeisterung rief ich, ja, aber ich fügte sofort hinzu, bitte Mama, erzähl mir die Geschichte noch einmal. Meine Mutter hat mir die Geschichte nicht nur einmal, zweimal, dreimal erzählt, so lange, bis sie selber nicht mehr konnte. Dann sagte sie, so Junge, jetzt ist genug. Ich wollte diese Geschichte hören. So spannend hat sie das gemacht. Und ich werde das nicht vergessen als kleines Kind. So sog ich die Inhalte der Bibel schon mit der Muttermilch ein und verstehe die Worte des Apostels an Timotheus. Was hat er ihm geschrieben? Timotheus, weil du von Kind auf die Heilige Schrift weißt, kann dich dieselbe unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christus. Darum, liebe Mama, sei deine vornehmste Aufgabe, deinem Kind die Heilige Schrift beizubringen. Deine Mutterschaft bedeutet, Lehrerin zu sein. Privatlehrerin für deine Kinder. Sei eine Seelengewinnerin in deiner eigenen Familie, denn die viele zur Gerechtigkeit weisen, werden leuchten wie die Sterne immer und ewiglich. Wir erinnern uns an Hannah, die Mutter des Propheten Samuel. Nachdem Gott ihr flehendes Gebet um einen Sohn erhört hatte, brachte sie ihren Sprössling wohin? in die Disco? In den Tempel. Sie betete für ihn und weihte ihm Gott. Was für ein Mutterdienst, dem sich Hannah nicht nebenbei hingab, sondern das war ihr Herzensziel, ihr Lebensziel. Mit aller Kraft hat sie das zur Hauptsache ihres Lebens gemacht. John Wesley soll gesagt haben, ich habe von meiner Mutter mehr über Gott gelernt als von allen Theologen Englands zusammen. Wow. Ich habe von meiner Mutter mehr über Gott gelernt als von allen Theologen Englands zusammen. Spurgeon hat von seiner Mutter erzählt, ich kann mich an ihre Tränen und Gebete erinnern. Und ich glaube, dass ich ihnen, den Gebeten und Tränen meiner Mutter, meine Bekehrung verdanke. Billy Graham erinnerte sich zeitlebens und sagte, meine Mutter war eine starke Frau des Glaubens. Sie war es, die mir beigebracht hat, Gott zu vertrauen. Auch die Mutter des großen Predigers Campbell Morgan betete leidenschaftlich für ihren Sohn, sodass nicht nur er, sondern auch 4 ihrer Enkelsöhne Verkündiger des Evangeliums wurden. Und als ihn jemand einmal fragte, wer von ihnen denn der größte Prediger in der Familie sei, antwortete er, meine Mutter. Sie war für ihn die größte Predigerin. Auch die Mutter von George Washington war eine Beterin. Sie ging regelmäßig zu einem kleinen Felsvorsprung nahe ihrem Haus, um dort allein für ihren Sohn zu beten. Der spätere Präsident der Vereinigten Staaten bekannte, meine Mutter war die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Ich weiß nicht, ob er verheiratet war. Meine Mutter war die schönste Frau, die ich jemals gesehen habe. Und wenn einem Menschen, dann schulde ich alles ihr. Alles, was ich bin, schreibe ich der wunderbaren Erziehung meiner Mutter zu, die ich von ihr empfangen habe. Die Kraft einer betenden und mit Hingabe erziehenden Mutter kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Mütter wie sie haben den Lauf ganzer Nationen nachhaltig beeinflusst. Und ich möchte euch sagen, wer weiß, was aus deinem kleinen Steppke wird. Und wenn du ein Kind oder in dem Herzen trägst, wer weiß, ob Gott nicht einen Billy Graham aus ihm machen will. Wer weiß, ob deine Tochter nicht eine Dienerin Gottes wird. Wer weiß? Erwarte Großes von Gott für deine Familie, für deine Kinder. Bete für sie. Hab eine Vision für die Deinen von Gott. Und nicht immer schuften, Geld zählen. Berufung. Solche edlen Lebensspenderinnen bekommen ihr Kind nicht in der Babypause und nicht infolge eines Karriereknicks, sondern als heilige Berufung und Lebenserfüllung vor Gott. Einen entsprechend gewaltigen Einfluss, wissen wir, hatten auch die Mutter und Großmutter von dem schon erwähnten Timotheus. Er wurde einer der großen Lehrer der frühen christlichen Gemeinde. Und sein Einfluss reicht bis heute. Ihr lieben Mütter, welch eine herrliche Berufung ist euch zuteil geworden. Und damit haben wir verstanden, Gott hat nicht dem Staat den Erziehungsauftrag gegeben. Auch nicht der Schule, auch nicht der Kita, auch nicht der Gemeinde. sondern den Erziehungsauftrag hat Gott den Eltern gegeben. Und sie müssen wissen, für wen erziehen sie ihre Kinder? Für wen erziehst du dein Kind? Für dich? Oder für das Kind selbst? Das mag gut sein. Aber wenn du den tieferen Sinn von Mutterschaft verstehst und auch von Vaterschaft, dann verstehen wir, wir haben einen Auftrag, unser Kind nicht für uns und nicht für das Kind, sondern es für Gott zu erziehen. Unsere Kinder sind nur eine Leihgabe. Und wir müssen sie wieder abgeben. Und Gott wird fragen, hast du dein Kind für mich bereitet? Wir sind nicht Eigentümer unserer Sprösslinge, sondern nur Treuhänder und stehen in der Verantwortung. Wir ziehen unsere Kinder nicht einfach, weil es unsere Kinder sind, sondern weil Gott uns ein Mandat dazu gegeben hat. Und wir sollten es uns jeden Tag klar machen, Vater und Mutter sein ist heilige Gottesberufung. Wir sollen unsere Kinder zur Furcht des Herrn erziehen, zu seinen Ordnungen, zu seinem Heil. Erziehung im Sinne Gottes meint nicht, aus unserem Nachwuchs einfach nur anständige und gebildete Menschen machen, mit guten Umgangsformen, sondern sie zum Herrn zu erziehen und sie zu bereiten. Ein kleiner kurzer Einschub und dann komme ich auch zum Ende. Gilt dieses Wort vom Segen des Kindergebärens denn nur leiblichen Müttern? Nein, niemals. Gott ist souverän. Und wir sagen Ja zu seinen Plänen, auch wenn sie anders verlaufen, als wir uns gedacht haben. Und wenn uns leibliche Kinder versagt bleiben, dennoch ist jede christliche Frau berufen, Mutter zu sein. Die Bibel lehrt geistliche Mutterschaft. Und die steht über allem. Wenn du ein leibliches Kind hast, geht es um geistliche Mutterschaft. Wenn du kein leibliches Kind hast, bist du dennoch berufen, eine geistliche Mutter zu sein. Es gibt ergreifende Berichte, wie Frauen in der Sonntagsschule auf die Zukunft von Kindern entscheidenden Einfluss genommen haben. Ebenso muss Mutterschaft nicht nur definitiv mit Kindern zu tun haben. Es kommen manchmal entwurzelte Menschen in unsere Gemeinde. Sie finden Jesus und Jesus findet sie vielmehr. Und sie gehen den Weg mit Gott. Und da sind Männer und vor allen Dingen Frauen, die dann auch solchen Seelen helfen und eine geistliche Mutterschaft ausüben zur Stabilisierung von Menschen, die mit Jesus leben. Und deshalb zum Schluss, liebe Gemeinde, manchmal hört man christliche Ehepaare sagen, dass sie angesichts einer drohenden Zukunft lieber keine Kinder mehr in die Welt setzen wollen. Das hört man manchmal auch unter Christen. Was ist das? Was antworten wir darauf? Angesichts der Zeichen der Endzeit scheint das ja plausibel zu sein. Aber lasst mich noch einmal Dietrich Bonhoeffer zitieren. Der hat dazu auch etwas gesagt. Es gibt Christen, die halten es für unfromm, noch auf eine bessere Zukunft zu hoffen. Sie entziehen sich in frommer Weltflucht der Verantwortung für das Weiterleben, für einen neuen Aufbau, für kommende Geschlechter. Mag sein, hört mal, mag sein, dass der jüngste Tag morgen da ist. Dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft außer Hand legen. Vorher aber nicht. Wirket! Solange es Tag ist. Die Welt hat längst den Glauben an eine noch vor uns liegende Zukunft aufgegeben. Das ist ja ein Elend in unserer Generation, die sich teils letzte Generation aus lauter Verzweiflung nennt. Sie lebt nur noch für heute. Lasst uns essen und trinken. Lasst uns Drogen nehmen, denn morgen sind wir tot. Das sind die Devisen der Hoffnungslosen. Aber liebe Gemeinde, das, wovon wir heute gesprochen haben, ist ein Zukunftsthema. Christen sehen auch Verantwortung für morgen und übermorgen. Solange ihr Herr noch nicht gekommen ist, haben sie Hoffnung auch für kommende Generationen. Sagt euren jungen Leuten, es mag sein, dass der Herr noch heute kommt, aber geh zur Universität, schließe dein Studium ab, lass dir eine liebe Frau schenken oder einen lieben Mann und gründe deine Familie und lasst euch Kinder schenken im Namen des Herrn, wie Gott es in seiner Vorsehung und in seinem Ratschluss schenken will. Seid bereit für morgen und für übermorgen und für kommende Generationen. Die Bibel ist ein Buch nicht der Verzweiflung und der Resignation, sondern die Bibel ist ein Buch der Hoffnung und der Zuversicht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr lieben Freunde, ja, sagt, lass es schon sagen. Sie ist ein Buch der Zuversicht. Und Jesus sagt nicht, wenn ihr das alles seht, dann steckt die Köpfe in den Sand und redet nur noch über die schrecklichen Antichristen. Sondern er sagt, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nah. Kopf hoch, heißt die Devise in Jesu Namen. Amen. Ihr Lieben, so wollen wir uns freuen in der heiligen Berufung, die Gott uns gegeben hat. Es ist ein gewaltiger Segen. Und da sehen wir den Unterschied zwischen Bibel und Welt. Zwischen Gottes Gedanken und Satans Gedanken. Wir sehen den Unterschied zwischen Licht und Finsternis. Zwischen Heil und Unheil, Rettung und Verlorenheit. Wir folgen Jesus, wir folgen der Bibel, wir glauben, was geschrieben steht und versuchen mit Gottes Hilfe danach zu leben, so gut wir können. Und wir helfen einander dabei in Jesu wunderbaren Namen, bis der Heiland wiederkommt. Amen. Jetzt bin ich richtig in Freude und Rage. Ja, ja. Ihr lieben Geschwister, die Welt hat den an diesem generationsübergreifenden Heilsgeschehen ist niemand näher dran als Frauen und Mütter. Sie tragen die edle Berufung, Lebensspenderin zu sein. Und deshalb, der Herr wird dich segnen aus Zion, dass du siehst das Glück Jerusalems dein Leben lang und siehst die Kinder deiner Kinder. Friede sei über Israel. Amen. Und Amen. Wir stehen auf miteinander. Herr, ich danke dir von Herzen, dass du uns heute auch dieses Wort und dieses Thema geschenkt hast. Und wir sind alle vor dir aufgestanden und möchten dir von Herzen danken, Herr. Einmal für unsere Ehen und für unsere Familien. Wir möchten dir danken für unsere Kinder. Wir beten für unsere Jugend in Kroatien, für die Royal Ranger-Truppe, die sich auch aufmacht. Wir beten für die Kinder aus der Sonntagsschule, wenn sie mit ihren Eltern im Urlaub sind. Wir beten und danken dir für so großen Segen, für Familiensegen, für Muttersegen, Herr. Wir danken dir für unsere Ehefrauen, für unsere Mütter, für ihren hingegebenen Dienst, für ihre heiligen Gebete. Wir danken dir, Herr, für ihre Liebe für uns in der Familie und darüber hinaus. Herr, du weißt aber auch, dass manche Anfechtung da ist, von außen und von innen. Manchmal sündigen wir und zerstören unsere Ehe. Manchmal suchen wir unser Ego und machen alles kaputt. Vergib uns, Herr. Heilige uns durch und durch. Zieh uns an dein Herz. Lehre uns gemeinsam beten in unseren Häusern. Mach unsere Wohnungen und Häuser zu Heiligtümern Gottes. Herr, ich danke dir, dass du auch den Ehen und Familien die Probleme der Kindererziehung, dass du hilfst. Und wir beten, Herr. Ich danke dir. Bitte auch für unsere jungen Leute auf der Suche nach einem Lebenspartner. Schenk ihnen Gnade, Herr. Lenke ihre Herzen, gegenseitig einander zu finden. Und erfülle sie mit großer Zukunftsfreude. Schenk ihnen Familien, schenk ihnen Kinder, Reichtum über allem. Herr, ich danke dir, dass du deinen Segen ausgießt über uns alle. Und wenn jemand noch hadert mit den biblischen Unterweisungen in dieser Sache, dann bringe diese Menschen zur Ruhe, Herr. Bringe sie zur Ruhe. Führe sie zum Kreuz. Errette ihre Seelen, dass sie wiedergeboren werden zu einem neuen Leben aus Gott. Und dass du den verfinsterten Verstand hell machen wirst und Licht schaffen wirst, dass wir die Wege Gottes gehen. So, liebe Gemeinde, die ihr hier versammelt seid oder die ihr außerhalb seid, ich segne euch. Seid gesegnet, dass ihr sehen könnt die Kinder eurer Kinder. Gesegnet sei Jerusalem. In Jesu Namen. Amen.